Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Verkehrsminister Bilger will die Führungsebene der Bahn stärker in die Pflicht nehmen, die Vorgaben des Bundes einzuhalten. Wenn sie verfehlt werden, sollten die Bonuszahlungen an Bahnmanager sinken, sagte er der Bild am Sonntag. Ziel sei unter anderem, dass sich die Pünktlichkeit bei der Bahn spürbar verbessere. Bilgers Vorstoß wird von der schwarz-roten Koalition unterstützt. Auch die Grünen befürworten die Pläne grundsätzlich, fordern zugleich aber deutlich mehr Investitionen in die Schieneninfrastruktur.
Auf den Anzeigetafeln immer wieder dieselben Meldungen. Züge kommen später, Anschlüsse werden verpasst, manchmal fallen Verbindungen ganz aus. Verspätungen gehören für viele Bahnreisende inzwischen zum Alltag.
Ich fahre nicht dauernd, aber ich bin, glaube ich, noch nie pünktlich gefahren.
Die hat jetzt wieder 35 Minuten Verspätung. Also bin eigentlich ganz froh. Das ist schon gut.
Im ersten Halbjahr 2026 waren nur knapp 59% der Fernzüge pünktlich. Im Juli gerade einmal jeder zweite. Das bescheidene Ziel der Bundesregierung, bis 2029 sollen 70% der Fernzüge ohne größere Verzögerung unterwegs sein. Wie schon sein Vorgänger will Bundesverkehrsminister Bilger den Druck auf die Bahnführung jetzt erhöhen. Wenn die Vorgaben des Bundes verfehlt werden, soll sich das künftig stärker bei den Boni der Manager bemerkbar machen. Der Bund habe klare Erwartungen, die man auch in der Leistungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn formulieren werde, sagt Bilger. In diesem Rahmen werden wir daher klare Ziele vereinbaren und den Erfolg genau messen und nachhalten. Dies muss sich auch auf die variable Vergütung von Bahnmanagern auswirken, wenn der Kurs, den der Bund vorgibt, nicht eingehalten wird. Pünktlichkeit spielte bei den Bonuszahlungen der Bahnmanager lange keine Rolle. Das wurde 2024 angepasst. An den schlechten Pünktlichkeitswerten hat das allerdings wenig geändert. Nun will der Verkehrsminister mit seinen Forderungen noch einen Schritt weitergehen. Die Bahn wollte sich zu Bilgers Vorstoß heute nicht äußern.
Durch den Iran-Krieg ist mit der Straße von Hormus eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt faktisch blockiert. Und trotz laufender Gespräche deutet im Moment nichts darauf hin, dass sich der Schiffsverkehr in absehbarer Zeit normalisiert. Die iranische Führung stellt jetzt nämlich 6 Forderungen an die USA für ein Ende der Blockade. Für Washington dürften diese nicht hinnehmbar sein. Fragen wir nach bei Katharina Willinger. Sie beobachtet die Lage im Iran von Istanbul aus. Was fordert Teheran denn konkret von den USA?
Also es sind 6 Bedingungen, die vom Nationalen Sicherheitsrat kommen. Das ist das höchste Entscheidungsgremium im Land. Der oberste Führer müsste dem Ganzen natürlich noch zustimmen. Es geht darin unter anderem um ein Ende des Krieges gegen den Iran und die Verbündeten. Es geht auch um einen Truppenabzug von US-Truppen in der Region. Es geht um ein Ende der Sanktionen. Es geht aber auch um Entschädigungen, die durch den Krieg entstanden sind. Das sind, muss man betonen, keine neuen Forderungen. Teheran hatte diese Forderungen schon im sogenannten Memorandum of Understanding, das im Juni zwischen den USA und dem Iran abgeschlossen worden war, aufgestellt. Allerdings ging es da noch im Gegenzug darum, dass auch das iranische Atom- und Raketenprogramm begrenzt werden könnte. Jetzt aber fordert Teheran nur diese 6 Bedingungen dafür, die Straße von Hormuz freizugeben.
Es scheint unwahrscheinlich, dass Washington sich darauf einlassen wird. Was macht das Regime in Teheran dennoch so selbstsicher?
Ich denke, dass man schon in Teheran weiß, dass man diese Punkte alle nicht erfüllt bekommt für die Öffnung der Straße von Hormuz. Aber es gilt als iranische Verhandlungsstrategie, erstmal die Messlatte sehr weit oben anzusetzen, um dann vielleicht mit dem Minimalziel rauszugehen, dass man die Straße von Hormuz allein für ein Kriegsende gegen die USA einsetzen kann, die Kontrolle behält und dass das nicht ganz unwahrscheinlich ist. Darauf deuten auch US-Medienberichte hin, die sagen, Donald Trump könnte sich aus dem Ganzen zurückziehen, ohne ein Atomabkommen, nur mit der Öffnung der Straße von Hormuz. Das wäre ein Gewinn für den Iran.
Informationen und Einschätzungen von Katharina Willinger. Vielen Dank nach Istanbul. Ein weiteres Vorhaben von US-Präsident Trump im Nahen Osten ist der 15-Punkte-Plan für den Gaza-Streifen. Den hat Israels Premierminister Netanyahu heute allerdings erneut abgelehnt. Bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem machte Netanyahu einen Rückzug der Armee aus dem Gaza-Streifen davon abhängig, dass die Terrororganisation Hamas vollständig entwaffnet ist. Der Abzug der israelischen Soldaten ist eine zentrale Forderung des Trump-Plans. Kein Ende absehbar ist auch beim Bürgerkrieg im Sudan. Der Machtkampf zwischen der staatlichen Armee und der paramilitärischen Miliz Rapid Support Forces dauert schon mehr als 3 Jahre. Zehntausende Menschen wurden getötet, Millionen sind auf der Flucht. Zuletzt gab es Berichte über Gräueltaten in der umkämpften Stadt El Obeid. Sie gilt als strategisch wichtig und möglicher Zugang zur Hauptstadt Khartoum.
Jeden Tag nehmen Vater und Tochter diesen Weg hin zu einer Einkaufsstraße in Khartoum. Kämpfe gehörten hier jahrelang zum Alltag, Einschusslöcher zeugen noch immer davon. Vor 2 Jahren schickte Vater Omar seine beiden älteren Töchter zum Einkaufen. Die 16-jährige Nur sitzt seitdem im Rollstuhl, die älteste kam nie zurück. Sie wurden Opfer eines Angriffs der sudanesischen Armee. Die Kämpfer der RSF-Miliz lauerten hier, überall in der Gegend. Der Beschuss galt eigentlich ihnen, aber in genau der Sekunde liefen die Mädchen hier vorbei. Als die Granate einschlug, habe ich nur gesehen, wie meine Schwester auf den Asphalt fiel. Ein Granatsplitter traf sie am Kopf. Ich wusste sofort, sie ist tot. Kein Frieden in Sicht für das drittgrößte Land Afrikas. Der Sudan ist de facto geteilt. Die RSF-Miliz kontrolliert große Gebiete im Westen, die nationale Armee den Osten. Besonders umkämpft ist momentan die Stadt El Obeid. Immer wieder treffen auch hier Angriffe beider Kriegsparteien Zivilisten. Nach UN-Angaben sind insgesamt etwa 14 Millionen Sudanesen auf der Flucht. Seham Omar ist aus El Obeid geflohen. Sie berichtet von Gräueltaten der RSF-Kämpfer. Sie haben mich vergewaltigt. Das hat mich psychisch gezeichnet. Ich bin nicht mehr dieselbe Person. Stell dir vor, das alles passierte vor den Augen meiner Kinder. Die 16-jährige Nur aus Khartoum ist fast selbst noch ein Kind. Eines Tages, erzählt sie, will sie Ärztin werden und anderen helfen. Ein Wunsch nach Zukunft in einem Land, in dem Millionen Menschen derzeit selbst auf Hilfe angewiesen sind.
Kommen wir nach Europa und zur derzeitigen Hitze, besonders im Mittelmeerraum. Ein Sprung ins kalte Nass, sich ein wenig abkühlen, das ist eigentlich eine gute Idee. Doch vielerorts fällt die Abkühlung buchstäblich ins Wasser. Denn nicht nur an Land ist es heiß, auch das Wasser hat sich stark aufgewärmt. Vor Mallorca wurden diese Woche 33 Grad gemessen, ein neuer Rekord.
Mallorcas Strände sind voll in diesen Tagen. Im August hat auch ganz Spanien Ferien. 4 Hitzewellen gab es bereits in diesem Sommer. Und nun taugt nicht mal mehr das Meer zum Abkühlen. Es ist wie eine heiße Badewanne. Wenn du rauskommst, fühlst du dich wie in einer Sauna. Selbst im Atlantik in San Sebastian in Nordspanien ist das Wasser wärmer als sonst. In den Jahren zuvor war es nie so. 33 Grad, der Rekord, gemessen kürzlich vor der Küste Mallorcas. Meteorologen sprechen von anomalen Temperaturen. Und das bereits seit Monaten. Mit Konsequenzen auch für das Leben im Meer. Heimische Arten werden verdrängt. Das führt zu einem Verlust an biologischer Vielfalt und zur Ausbreitung anderer Arten, etwa asiatischer Algen. Und kurzfristig sorgen die hohen Wassertemperaturen dafür, dass die Luft nachts weniger abkühlt. Langfristig sehen Meteorologen das warme Mittelmeer als Risikogebiet an, für immer extremere Regenfälle. Wenn zusätzlich die entsprechenden atmosphärischen Bedingungen gegeben sind, entsteht mehr Energie. Und dann kann es zu heftigeren und kürzeren, sehr intensiven Phänomenen kommen, die große Überschwemmungen verursachen, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben. Und so ist die Wassertemperatur von heute auch ein Warnsignal für morgen.
Es ist ein neuer Trend beim Bezahlen mit der Karte. Auf dem Display des Lesegerätes werden dem Kunden verschiedene Möglichkeiten für das Trinkgeld angezeigt. Bislang ist die digitale Abfrage vor allem in Restaurants und Cafés üblich. Inzwischen testen auch erste Einzelhändler das Modell.
Vorfreude auf den Eis Cappuccino und dann das.
Und dann dürfen Sie einmal hier bezahlen. Dann können Sie auswählen, ob Sie Trinkgeld geben wollen oder eben nicht.
10%, 15 oder 20 oder tippen die Gäste auch auf kein Trinkgeld, wenn sie dabei so erwartungsvoll beobachtet werden.
Ich finde, es setzt so ein bisschen unter Druck.
Wenn, dann ist es ja auch was ich gerne geben möchte und freiwillig.
Hier im Café Altes Waschhaus in Tübingen haben sie komplett auf bargeldloses Bezahlen umgestellt. Die Angestellten forderten daraufhin von der Geschäftsführung, nun auch das Trinkgeld vom Kartenleser abzufragen. Die Sorge, dass es sonst weniger Trinkgeld gibt.
Man macht es eigentlich nicht, dass man da noch ein extra das Geldbeutelchen öffnet und eine Münze reinwirft. Man denkt da auch einfach in dem Moment nicht dran.
Gut möglich, dass das, was manche schon in der Gastronomie nervt, immer öfter auch beim Einkaufen passiert. Die Frage nach Trinkgeld an der bargeldlosen Kasse. Wer freundlich ist und gut berät, sollte belohnt werden, heißt es vom Handelsverband für Textil, Schuhe und Lederwaren. Wir wissen, dass einige Unternehmen, auch aus dem Bekleidungsbereich, derzeit mit dem Thema experimentieren. Doch in der Branche ist das umstritten. Hier im Sportschuhgeschäft Rennwerk in Karlsruhe hat sich Filialleiter Peter Punjek ganz bewusst gegen die Trinkgeldabfrage entschieden und sie am Kartenleser nicht aktiviert.
Wir fragen auch nicht offensiv nach Trinkgeldern, weil es halt auch bei uns nicht üblich ist. Es hat auch ein bisschen mit Sensibilität zu tun.
Nicht üblich im Einzelhandel. Mit den meisten Kunden wird der Filialleiter da auf einer Linie sein, aber nicht mit allen.
Für mich wäre es überhaupt kein Problem, wenn auch auf dem Gerät aufploppen würde, ob ich gerne Trinkgeld geben möchte, weil ich sage auch, die Menschen, die arbeiten hier auch, beraten einen einwandfrei.
Im Café in Tübingen jedenfalls hat das Aufploppen auf dem Gerät einiges verändert. Seit der Umstellung hat sich das Trinkgeld fast verdreifacht.
Es ist das global tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik, das Goethe-Institut. Weltweit bietet es Sprachkurse an und organisiert Kulturveranstaltungen, zum Beispiel in Senegals Hauptstadt Dakar, in Westafrika, an der brasilianischen Atlantikküste in Salvador oder in der chinesischen Hauptstadt Peking. Auf den Tag genau vor 75 Jahren wurde das Institut gegründet. Doch trotz der Erfolgsgeschichte kämpft es mit Problemen.
Anna Hanus lernt schon seit ihrem 6. Lebensjahr Deutsch. Sie kommt aus Polen. Ihre Familie hat seit mehreren Generationen Freunde in Deutschland. Heute ist sie Linguistikprofessorin in Chełmsków, nahe der ukrainischen Grenze, und arbeitet eng mit dem Goethe-Institut zusammen.
Wir sind alle eigentlich begeistert, dass wir zu Stipendien kommen können, also dass wir die Stipendien bekommen, dass wir zu Fortbildungen kommen können und dass wir an unzähligen Projekten, die Goethe anbietet, ja auch teilnehmen können.
Seit 75 Jahren arbeitet das Goethe-Institut weltweit daran, deutsche Sprache und Kultur zu vermitteln an mehr als 150 Standorten in 100 Ländern. Das Ziel, ein zeitgemäßes Bild der liberalen Demokratie zu vermitteln und damit bei Fachkräften für Deutschland zu werben. Für Michaela Halt und ihre Kollegen eine Erfolgsgeschichte.
Wir sind sehr stolz und blicken zurück auf viele Hunderte, Hunderttausend Menschen, die im Goethe-Institut waren und die als Botschafter praktisch das, was sie hier erfahren und gelebt und erlernt haben in Deutschland, mitnehmen.
Politische Einflussnahme und Budgetkürzungen erschweren dem Institut immer wieder die Arbeit. Seit 5 Jahren sinken die Bundesmittel immer weiter. 9 Standorte musste das Goethe-Institut deshalb bereits schließen. Trotz dieser Sorgen freut sich das Team in der Zentrale in München, dass weiterhin so viele Menschen zu den Kursen und Fortbildungen kommen. So wie Anna Hanus. Sie sagt, man kann nie genug lernen.
Zum Sport. Die Niederländerin Demi Vollering ist die Siegerin der Tour de France der Frauen. Sie gewann heute auch die letzte Etappe in Nizza. Auf dem Schlussanstieg hatte sich Vollering an die Spitze gesetzt.
Zeit zum Genießen für Gesamtsiegerin Demi Vollering nach 9 packenden Renntagen bei der Tour de France Femme. Auf der Schlussetappe versuchte die bisherige Gesamtzweite Kasia Nevjadomafene im letzten schweren Anstieg oberhalb Nizzas noch einmal das gelbe Führungstrikot zu attackieren. Stark präsentierte sich erneut Antonia Niedermayer, die Deutsche im weißen Nachwuchstrikot in der ersten Verfolgergruppe. 16 Kilometer noch zu fahren, da ging Vollering selbst in die Offensive und das erfolgreich, konnte ihre ärgste Verfolgerin abschütteln. Ab hier raste die Niederländerin solo Richtung Ziel, zu ihrem 3. Etappenerfolg bei dieser Rundfahrt und noch mal deutlich wichtiger, zu ihrem 2. Gesamtsieg nach 2023. Demi Wollering gewann die Tour der Frauen vor Kasia Nevado-Marfene und Elisa Longo-Borghini. Antonia Niedermayer wurde heute Tagesfünfte, rückte noch auf Platz 4 in der Gesamtwertung vor. Die Bayerin feierte damit auch den Gewinn der Nachwuchswertung.
Bleibt nur noch der Ausblick auf die Wetteraussichten für morgen, Montag, den 10. August.
Tiefer Luftdruck sorgt morgen für wechselhaftes Wetter, aber danach wird es unter Hochdruckeinfluss wieder oft sonnig und teilweise sehr heiß. Heute Nacht sind in Bayern noch ein paar Gewitter möglich, von der Mitte bis in den Nordosten einzelne Schauer. Später ziehen von der Nordsee neue Wolken heran, die morgen im Norden und Osten gebietsweise Regen bringen. Sonst gibt's mehr Sonne als Wolken. Am Nachmittag von der Mitte bis in den Osten und Süden einzelne, zum Teil kräftige Gewitter. Im Westen und Südwesten heute Nacht teilweise tropisch warm, im hohen Norden nur etwas über 10 Grad. Dort morgen um 20, im Südwesten wieder sehr heiße 35 bis 36 Grad. Dienstag viel Sonnenschein, an den Alpen sind einzelne Gewitter möglich. Auch in den folgenden Tagen ist es oft sonnig und der Temperaturunterschied zwischen Nord und Süd weiter groß.
Die Tagesthemen mit Jesse Wellmer um 21.45 Uhr schauen auf die verzweifelte Situation der Menschen in der Ukraine, die zunehmend schutzlos den Raketenangriffen Russlands ausgeliefert sind. Außerdem All You Can Eat, wie ein Restaurant in Frankreich hohe Kochkunst erschwinglich macht. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.